Wunderschönen guten Morgen, bärtige Gemeinde. Ihr hört Insert Moin und passend zum Croissant und einer Tasse warmen, leckerem, schwarzen Kaffee, der Guido aus vom See. Guten Morgen, Guido.
Hallo, guten Morgen.
Jetzt habe ich mich selber in Schlaf geredet bei dieser langen Einleitung. Hallo, Guido. Wir reden heute mal wieder über eine App zu einem Brettspiel. Das hast du mitgebracht, so. Sagt man doch so schön, gell? Das hast du schon mal vorbereitet. Jetzt holst du so die App unten aus dem Schrank.
Warte.
Genau, wir reden über eine App zu einem Brettspiel, was schon eine Weile auf dem Markt ist. Vielleicht fangen wir aber am besten mal mit dem Brettspiel an, bevor wir dann in die App einsteigen, oder?
Ja.
Erklär doch mal.
Soll ich oder willst du?
Ich frage dich. Guido, ist Splendor?
Splendor ist ein ganz hervorragendes Spiel. Bei dem wir Edelsteine, abbauen, verarbeiten, handeln. Ja, also es ist ein Spiel mit einem ganz tollen Material, mit wunderschönen Illustrationen, mit schweren Pokerchips als Edelsteinsorten, bei dem wir uns eine Art Maschine zusammen kaufen, indem wir Edelsteine nehmen, die Edelsteine wieder benutzen, um frische Karten zu kaufen. Diese Karten wiederum geben uns bei den nächsten Käufen, jetzt wird's kompliziert, eine Ersparnis. Ja, also quasi wiederkehrende Edelsteine.
Naja, also man kann sich das so vorstellen wie halt so eine Edelsteinmine. Mit gewissen Edelsteinen kaufst du dir eine Edelsteinmine und dann hast du halt eine dauerhafte Ressource von einem roten Edelstein, den du immer verwenden kannst.
Genau, zum Beispiel. Plus Gold. Es gibt noch Gold, das ist so ein Joker-Edelstein. Ansonsten eben 5 Sorten.
Splendor, da mögen sich manche Hörer vielleicht erinnern, die jetzt das im Podcast schon mal gehört haben. Wir hatten zwar keine ganz eigene Folge dazu, aber wir haben darüber gesprochen im Rahmen der Nominierungen für die Spiel des Jahres Geschichte. Da war das nämlich auf der Auswahlliste.
Genau.
Und auch zu Recht, gell? Ich finde, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, in dieses Spiel reinzukommen. Also als ich so die erste Partie gespielt hatte, dachte ich, man nimmt sich halt so Kärtchen und dann nimmt man halt nochmal eine Karte und dann hat man halt irgendwie diese schönen Chips. Also ich meine, ich fand es vom Material schon sehr schön und die Illustrationen sind wunderschön gemacht, aber die sind ja auch nur, die stehen ja so für sich, also es ist ein sehr mechanisches Spiel, aber nach 2-3 Partien hast du dann auch zu mir gesagt, spielst mal noch eine Weile, da ist mehr drin, als man denkt, kommt man schon so langsam dahinter, dass diese Interaktion, wer nimmt jetzt welche Karte, auf was spare ich, wenn ich jetzt hier irgendwie 3 grüne Steine vor mir liegen habe und da noch 2 blaue jetzt nehme, dann weiß ja jeder genau, welche Karte ich will. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dem Gegner eine Karte vor der Nase wegzuschnappen, da ja alle auf diesen selben Pool zurückgreifen und auch der Edelsteinvorrat sehr begrenzt ist. Also ich habe zum Beispiel immer ein Riesenproblem, mein kleiner Sohn, wenn ich das mit dem spiele, der hortet immer alles von einer Farbe. Und legt dadurch den ganzen Markt lahm. Ja, weil man dann eben, man hat jetzt irgendwie, man braucht dringend noch ein grünes, aber er hat halt irgendwie alle grünen und gibt die auch nicht mehr her, weil er halt auf irgendwie eine Karte spart, die 8 grüne kostet zum Beispiel. Und dann zerlegt er immer komplett die Strategien von den anderen, unabsichtlich, vielleicht auch absichtlich. Und dann muss man sich halt umorientieren. Wenn der Markt es nicht mehr hergibt, dann kann ich halt da diese Karte nicht mehr sammeln, dann muss ich halt mich umsortieren und man hat ja auch nur einen begrenzten Lagerplatz, wie viel Edelsteine man haben kann. Also wirklich ein sehr interaktives Spiel auch mit den Mitspielern.
So sind sie, die lieben Kleinen. Ja, du kannst entweder in die Breite gehen, dich möglichst breit aufstellen, dass du irgendwie von jeder Farbe eine Versorgung hast, aber eher flach, oder tiefgehend, dass du wirklich sagst, ich gehe, wie im Fall deines Sohnes, ich gehe voll nur auf grün, weil es gibt natürlich Karten, wo du viele Grüne bezahlen musst und dann noch mehr Grüne bekommst. Mhm. Also die Verteilung ist auch trickreich. Ist auch eine Möglichkeit, um dann an die höherwertigen Karten zu bekommen.
Wie weil am Ende eigentlich solche Maschinenspiele, wo man sich quasi in jeder Runde so mehr und mehr aufbaut und versucht, so ein gut geöltes System zu kriegen. Das ist ja eins von diesen Spielen.
Also die Spielebegriffe kommen ja so ein bisschen aus dem Englischen. Die mögen das ja irgendwie alles zu kategorisieren und dann irgendwie einen mechanischen Genrebegriff sozusagen zu verleihen. Da ist es irgendwie Engine Building,
ja, das passt aber sehr.
Ja, also eine Maschine, die schnurren muss, die möglichst, die optimalen Züge sind ja, dass du weil du darfst, wenn du dran bist, entweder Edelsteine nehmen oder eine Karte kaufen und mit Edelsteinen bezahlen. Die besten Züge sind ja die, dass du mit deinen Sachen, die du schon hast, automatisch neue kaufen kannst.
Ja.
Aber wenn es so schnurrt und die Sachen von alleine reinkommen, dann kommen auch die Punkte mit.
Genau, weil teurere Karten geben dann eben auch zusätzlich Siegpunkte und so Basiskarten, die dir, was weiß ich, einen roten Edelstein bringen, die sind halt relativ billig zu holen. Es gibt so verschiedene Preiskategorien der Karten, aber die geben dir nur Rohstoffe und keine Siegpunkte. Und deswegen muss man auch immer so ein bisschen abwägen. Spare ich noch eine Runde oder investiere ich jetzt mal nur in meine Maschine, um dann nachher quasi zu ernten? Ja? Und wie du gesagt hast, Karten abzugreifen, ohne dass man dafür nochmal Ressourcen ansammeln muss. Und das macht dann auch richtig Spaß. Und witzigerweise funktioniert aber ja auch beides. Also das Spiel ist auch so gut ausbalanciert, meiner Meinung nach, dass man sowohl mit der einen Art, also sehr teuer kaufen und wenig Maschine haben und viel sammeln, kann man genauso gewinnen, als wenn man sagt, man geht halt voll in die Breite und versucht einfach nur Engine Building, Maschine ins Ölen zu kriegen und dann am Ende so bam, bam, bam in 3-4 Zügen die Siegpunkte einzufahren. Funktioniert beides.
Ja. Was man nicht vergessen darf, das sind die Adligen. Es gibt in jedem Spiel noch oben eine Reihe von verschiedenen Adligen, unterschiedlich viele, je nach Spieleranzahl. Die fallen sozusagen dir automatisch in den Schoß, wenn du eine bestimmte Anzahl an Produktionsstätten, nenne ich sie mal, also an Karten einfach hast. Mhm. Hast du, ich glaube, 4 weiße und 4 blaue, dann kommt so einer, der aussieht wie Machiavelli, okay, zu dir und dann hast du 3 Punkte extra geschenkt.
Genau, ja, da also muss man auch darauf hinarbeiten, dass die Maschine eben so konstruiert ist, dass diese Adligen zu dir kommen.
Ja. Ja, also da muss man sich auch ein bisschen anpassen. Und du kannst natürlich auch noch, wenn du Angst hast, dir wird gleich was weggeschnappt, in deiner Aktion reservieren. Du darfst eine Karte nehmen, auf die Hand nehmen, verdeckt. Und dafür kriegst du auch noch ein Gold.
Ja. Setzt man halt eine Runde aus, hat weniger Ressourcen, als wenn man sonst, man darf immer sonst 3 Ressourcen nehmen oder 2 gleichfarbige. Und so kriegt man halt nur ein Gold, aber hat halt eine Karte sicher. Und darf die dann irgendwann von der Hand auch spielen. Also sehr simpel von der Grundmechanik. Ist auch schnell erklärt. So, gell?
Ja, wie viel Zeit haben wir jetzt benutzt, gebraucht?
Wir haben es jetzt schon ausführlich, also schon auch gleich mit Taktik und so. Also erklärt ist es in 5 Minuten.
Absolut.
Ja.
Schön, das macht es so zugänglich. Und plus die physische Materialität, das finde ich so auch immer ganz wichtig. Weil wenn ein Spiel schön aussieht und das Material dich an den Tisch zieht und du sagst, ah, damit möchte ich das mit in die Hand nehmen, damit möchte ich mit rumfingern. Das ist was ganz Wichtiges. Das macht das Spiel attraktiv.
Ich lache, weil dieses Rumfingern ist wirklich aber auch sowohl schön als auch ätzend bei diesem Spiel, weil die Mitspieler, also ich reagiere total nervös, wenn Leute immer so rumklackern am Tisch oder mit so Karten schnalzen, und Pokerchips verleiten natürlich auch extrem dazu, mit denen irgendwie rumzuspielen, die rumklackern zu lassen,
ja,
und so. Und ich bin da, oh, ich werde alt, ja, und dann reagiert man halt auf Geräusche. Und ich mache es aber selber auch gerne. Also deswegen kann ich da auch immer nicht so arg böse sein auf meine Mitspieler, weil ich selber ja auch gerne mit diesen Pokerchips rumspiele. Aber das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Aber ja, das Material lädt extrem dazu ein, das Spiel immer wieder gerne rauszuholen. Der Karton ist richtig schön schwer. Und dann hast du diese Pokerchips. Und es macht auch Spaß, so einen Stapel von diesen roten, blauen, grünen Chips vor dir zu haben und die dann auszugeben und die Karten hinzulegen und so diese Maschine vor sich zu haben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Space Cowboys, die das Spiel gemacht haben, über die hatten wir neulich auch gesprochen hier, über Time Stories, ist auch dieser Verlag. Die haben wohl das schon auch absichtlich so gemacht. Das ist ja offensichtlich, dass das ein richtig schönes Spielmaterial ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt so ein Spiel wie Splendor, was eine von der Mechanik her ja sehr, sehr gut umzusetzen ist als App oder als Tablet-Version, über das wir jetzt sprechen wollen, da fragt sich natürlich sofort, wie kriegen wir dieses haptische, schöne Gefühl von diesem Spiel in eine App, wo du dann ja nicht mehr diese Pokerchips hast.
Und wie machen sie es?
Ja, wollte ich fragen, hast du es deiner Meinung nach, haben sie es deiner Meinung nach geschafft, dieses Brettspiel, die Atmosphäre dieses Spiels einzufangen?
Ja. Natürlich hat man keine Pokerchips, mit denen man rumklackern kann. Die Karten
auf dem Display des iPads, genau.
Die Karten sind 1:1 übertragen, aber was halt schön gemacht ist, das ist nicht die Musik. Das ist so Renaissance-Gedudel. Das stellt man, glaube ich, nach 5 Minuten eh immer ab bei solchen Dingern. Aber das ist die Flüssigkeit, finde ich, wie die Karten da so rum fliegen. Wenn du die aufnimmst und irgendwie hin und her schiebst, die schwingen so ein bisschen nach. Mhm. Also tatsächlich, wie du sagst, dieses das, was das Material das der Brettspielvorlage ausmacht, haben sie tatsächlich bewusst wohl versucht, auch in einer App irgendwie anders, klar, aber auch greifbar zu machen.
Ja, es gibt ja so verschiedene Ansätze. Also wir haben über Agricola und Pandemie gesprochen. Wir haben mal über Puerto Rico Umsetzung gesprochen. Gerade Agricola und Puerto Rico haben eher so einen Ansatz gewählt, so dessen auch so mit so Animationen, was weiß ich, da läuft ja dann das Schaf dann auch wirklich rum und man hat schon noch diesen Brettspielcharakter, aber das Brettspiel wird anders dargestellt und nicht mehr so als richtiges Brettspiel. Weißt du, was ich meine? Also man legt die Karten quasi wirklich auf so einen Acker und so. Und hier bei Splendor hast du wirklich das Gefühl, du sitzt an einem virtuellen Tisch. Ja, du hast so Fächer, wo die Karten drin stecken, die dann so, wie du gesagt hast, so rauskommen. Die sehen auch richtig aus wie Karten. Und die Pokerchips, die sind wirklich auch Pokerchips in der App. Du kannst sie natürlich ja nicht anfassen, aber du hast zumindest das Gefühl, dass sie auch auf diesem virtuellen Spieltisch rumklackern und vor dir gestapelt liegen. Und es ist nicht eine abstrakte Form der Darstellung, dass man einfach nur unten eine Anzeige hat, sondern du hast wirklich so das Gefühl, diese Karten, sind diese Chips überhaupt drin?
Nee, du hast dann unten diese Edelsteine, die dann blinken. Die fallen dann so runter in dein,
genau,
wie heißt das, so eine Tasche oder so ein Fächer.
Ja, und das meinte ich, also diese Pokerchips, die kann man natürlich nicht so richtig umsetzen, aber zumindest mit den Karten haben sie es einigermaßen hingekriegt.
Ja, absolut. Also ich finde, manche App-Umsetzung von Brettspielen, die konzentrieren sich halt auf die Mechanik und die versuchen sich bewusst vom Brettspiel zu lösen, so wie du sagst. Das gelingt auch oft. Ich fand, bei Puerto Rico ist es nicht ganz gelungen, es ist mir ein bisschen zu fummelig. Mhm. Andere wiederum orientieren sich ganz, oder auch ein schönes Beispiel ist die Stone Age App. Mhm. Die sieht ganz anders aus wie das Brettspiel, ja. Funktioniert aber genauso, aber ist irgendwie wunderbar angepasst an das Gerät, weil das Tablet ist einfach ein anderes Medium als ein Spieltisch. Und Splendor geht dann, finde ich, eher den konservativen Weg und versucht halt das, was wir am Spieltisch haben, 1:1 zu replizieren.
Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Die Chips liegen auf dem Spielfeld, also der Ressourcenpool, der ist in diesen Pokerchips dargestellt. Und selber hat man unten dann eine Leiste, die dann die Übersicht aber ein bisschen erleichtert, damit man eben besser zählen kann, wie viel blaue habe ich jetzt, wie viel grüne habe ich jetzt. Genau, aber die Chips sind doch richtig im Spiel drin, ja. Ja, aber ich finde, sie haben es echt geschafft, diese Atmosphäre irgendwie ganz gut einzufangen, so gut wie es halt geht. Gell?
Ja.
Der Vorteil ist natürlich, dass du ein bisschen schneller spielen kannst als in echt. Also Apps haben halt immer die Computerunterstützung oder wie soll ich es jetzt nennen. Du musst nicht, du musst keine Karten mischen, keine Karten sortieren. Das macht natürlich alles die App für dich. Du hast immer eine sehr klare Übersicht auch, was du machen kannst. Du hast so Unterstützungen wie, es wird dir zum Beispiel auch markiert, welche Karten du mit deinen Ressourcen aktuell kaufen kannst. Sie sind dann halt,
die leuchten dann halt so.
Du kannst drag and droppen, du kannst aber auch einfach schnell tippen, Zug beenden, weiter geht's. Du hast halt so diese Komfortfunktionen, die halt eine App mit sich bringt. Das macht dann auch Spaß und dadurch geht so eine Partie auch nochmal einen Tick schneller. Also die Partien dauern ja in der Regel auch nicht arg lang bei Splendor. Meistens ist es ja so, dass alle in der letzten Runde fertig werden könnten. Gell? Geht's bei euch auch so? Es ist immer so, dass man denkt, Mensch, in der nächsten Runde hätte ich auch gewonnen. Und die Partien sind hier nochmal einen Tick schneller, weil gerade wenn du mit KI-Gegnern spielst, dann machen die ihre Züge auch relativ fix. Was da ein bisschen schade ist, finde ich, dass man nicht so richtig mitbekommt, was die machen. Also das, finde ich, ist immer bei so virtuellen Brettspielen schwieriger abzuwägen, weil dann halt die Übersicht doch ein bisschen fehlt. Es ist nicht so interaktiv wie mit echten Mitspielern natürlich.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, um in einem Spiel richtig gut zu werden, als das mit der App quasi zu trainieren.
Absolut.
Es gibt eine schöne Anekdote von einem komplizierteren Zwei-Personen-Spiel. Das war A Few Acres of Snow, heißt das, von Martin Wallace, einem Engländer, das irgendwie den Krieg zwischen Franzosen und Engländern im heutigen Kanada, 1700, schlag mich tot, nachstellt. So, und das gab es nicht als App, aber in einer Browser-Version. Und da haben die Leute das so exzessiv gespielt, dass sie irgendwann rausgefunden haben, da ist ein Fehler drin. Da gibt's eine garantierte Siegstrategie, der sogenannte Halifax-Hammer, auf Halifax gehen und da angreifen. Das finde ich interessant, dass nur durch dieses exzessive Spielen in einem digitalen Medium erst das Spiel, also Fehler entlarvt werden können. Ich spiele stellenweise auch Carcassonne parallel zu fünft, in fünf Partien mit unterschiedlichen Leuten oder mal mit der KI. Da kannst du ja noch online spielen und da hast du das geht ja so viel schneller, dass du da plötzlich merkst, okay, jetzt werde ich hier richtig gut. Das schaffst du mit dem normalen Spiel gar nicht. Jeden Abend mit Leuten spielen und sitzen und nur ein Bierchen trinken. Also wer sowas möchte, wer sagt, hey, das gucke ich mir jetzt an und das finde ich richtig gut und da will ich richtig gut werden, für den ist die App fast schon besser.
Ja, absolut.
Weil, wie du sagst, das ganze Brimborium drumherum, Karten austeilen, Karten mischen, ich sag nur irgendwie sowas wie Dominion oder Ascension. Die Ascension-App ist auch super, aber ich spiele Ascension gar nicht mehr, sondern nur noch am iPad, weil das ganze Deckbaum-Mischeln fällt weg und damit geht das alles ratzfatz viel zügiger.
Geht mir genauso. Ich habe Agricola erst so richtig, richtig lieben gelernt, als ich dann nur noch in der App gespielt habe. Weil man dann natürlich auch mal andere Dinge ausprobiert, gerade auch wenn du eben so eine App hast und sagst, okay, ich probiere jetzt mal so eine Taktik oder ich probiere mal diese Art und Weise zu spielen oder das machst du in einer Runde, wenn du dich endlich mal wieder es geschafft hast, dich mit Freunden zu treffen, dann willst du ja auch gewinnen und dann bist du nicht so in dieser Experimentierlaune drin, oder? Ja. Und ja. So hat man eben auch die Möglichkeit, mal neue Taktiken auszuprobieren oder einfach durch die Menge der Spiele, die man dann absolvieren kann, erkennt man das Spiel und lernt das Spiel auch von der anderen Seite kennen. Absolut. Ja. Und da kommt ja noch fördernd hinzu, dass du diese Challenges hast. Also vom Grundspiel ist das ganz normale Spiel drin. Du kannst eben mit KI-Gegnern spielen, kannst 2-3 Gegner dazu machen oder es gibt auch diesen Pass-and-Play-Modus, also einen Online-Multiplayer gibt es noch nicht, der soll wahrscheinlich irgendwie noch kommen. Ja, ja. Momentan gibt es die Pass-and-Play-Partien, dass du eben sagst, hier, wir spielen auf einem Gerät, ich mach meinen Zug und dann bist du dran und machst du deinen Zug und da kannst du auch noch, jetzt seit dem letzten Update, auch noch KI-Gegner hinzunehmen. Ja. Also das heißt, du kannst zu zweit lokaler Multiplayer mit KI-Gegnern spielen, wenn du willst, was gerade für Zugfahrten und so richtig gut ist, um das mal eben so hin und her zu geben.
Oder auf der Rückbank im Auto.
Genau, ja.
Das heißt, nicht dem Fahrer geben. Der Fahrer muss fahren.
Genau. Ja,
der Fahrer muss fahren.
Die Gegner haben natürlich auch unterschiedliche KIs. Ist alles auch ganz, ganz nett gemacht. Die haben dann halt so Persönlichkeiten, so ähnlich wie bei Carcassonne auch. Die unterschiedlichen Persönlichkeiten haben dann halt unterschiedliche KI-Schwierigkeitsgrade. Alles ganz nett gemacht. Aber um diese, was die App wirklich abhebt vom Brettspiel, ist die Solo-Variante. Die könnte man im Prinzip zwar auch mit dem Material des Original-Brettspiels spielen, ist aber so nicht drin gewesen. Also manchmal gibt's ja so Solo-Varianten auf Boardgame Geek und so zum Runterladen. Die haben sich hier für die App was komplett Neues ausgedacht, nämlich so einen Herausforderungsmodus, also einen Challenge-Modus, in dem du einen, ja, wie soll man das beschreiben? Du wirst in ein festes Setting reingeschmissen, also ein designter Level quasi, wo bestimmte Karten schon liegen, bestimmte Dinge schon vorgegeben sind. Du musst zum Beispiel eine gewisse Punktzahl erreichen. Es gibt manchmal ein Zeitlimit. Du musst innerhalb von so und so viel Sekunden es schaffen, diesen Adligen zu bekommen. Du musst schaffen, oder auch, dass die Regeln dann mal so ein bisschen getwistet werden, dass sie sagen, nach jedem Zug erhöht sich der Kostenfaktor von den Karten. Also da haben sie sich wirklich ganz viel Freiheiten genommen und dich, oder gerade für Splendor-Fans oder solche, die das dann eben auch gerne im Singleplayer spielen, so richtige knackige Herausforderungen reingebunden, was ich echt ganz clever finde.
Ja, und dadurch lernst du ja auch nochmal das Spiel noch besser kennen. Ja. Ja, also das finde ich auch echt eine witzige Idee. Einfach nicht einfach zu sagen, okay, wer solo oder wer gerade allein ist und Lust auf eine Partie hat, der spielt halt gegen die KI, sondern dann nochmal extra zugeschnittene Herausforderungen. Ja, wie du sagst, 15 Punkte in 24 Zügen oder.
Ich fand die bei Magic immer voll gut früher, diesen Challenge-Modus, dass du eben in gewissen Zügen gewisse Ziele erreichen musst und dann hat es fast schon sowas von einer Rätselaufgabe.
Ja.
Diese Challenges sind wahnsinnig viele. Und die werden dann immer so witzig eingeleitet. Also das ganze Thema mit diesem Renaissance nimmt sich dann auch total ernst. Ist mir fast ein bisschen too much. Also da wird dann immer, da hast du so eine Weltkarte und dann gibt's halt irgendwelche historischen Ereignisse, die stellenweise eben auch echt existieren. Und dann wird dir irgendwas erzählt von, bla, da gibt's diese Handelsroute und da ist irgendein Boykott oder eine Blockade. Und dann liest man sich den Text so durch und denkt sich, okay, und was hat es jetzt mit dem Challenge-Modus zu tun?
Ja,
sie haben halt versucht, was.
So eine Story. Also ja, genau. Ein bisschen History auch drin. Also
ja, ist doch was für dich.
Ja.
Naja, und ich dann spielst du halt diesen Challenge-Modus und versuchst dann rauszufinden, was hat das jetzt damit zu tun, aber ist ja auch egal. Also ich meine, das ist dann halt einfach so. Eine nette Idee, zumindest relativ viel Content. Also wenn man diese ganzen Challenges spielt und schaffen möchte, da ist man schon einige Stunden beschäftigt.
Ja, vor allem, weil jetzt mit dem neuesten Update kamen ja nochmal zwei dazu. Hm. Ja, also man ist ausreichend beschäftigt.
Hier, ich lese mal vor. Die Einnahme von Goa. Die Portugiesen wurden vom sagenhaften Reichtum des Handelshafens Goa angezogen und beschlossen, die osmanische Garnison unter dem Kommando von Yusuf Shai von dort zu vertreiben und so weiter und so fort. Und dann steht halt zum Beispiel drunter, Abzug 2 erhöhen sich die Prestigepunkte um 3 oder 2 Punkte alle 3 Züge. Und dann, du musst diese Herausforderung in 6 Minuten und dann gibt's halt, was weiß ich, dann gibt's die Stufe 3 Karten nicht. Also alles sehr mechanisch, aber sie haben zumindest jemanden dran gesetzt, der historisch recherchiert hat und da irgendwelche Ereignisse rausgesucht hat. Ja. Ganz nett. Funktioniert übrigens auch auf dem iPad, auf dem iPhone-Display relativ gut. Ich habe so diesen ersten Screenshots gesehen und dachte, okay, das muss ich auf dem iPad spielen. Hab's dann aber trotzdem auch, ist eine Universal-App, auf dem iPhone probiert unterwegs. Und es geht erstaunlich gut. Also so viel Platz braucht das Spiel dann sogar gar nicht. Das Einzige, was auf dem iPhone komisch ist, dass der Font, also die Schriftart nicht in die Buttons passt und dann die Buchstaben rauslaufen. Aber das ist auch das Einzige bei mir.
Okay.
Ansonsten kann man es echt gut spielen.
Ich habe noch ein iPhone 4, da geht das nicht.
Ja, braucht iOS 7 oder mehr. Ja. Kostet 7 €.
Ist sowohl für, natürlich gibt es auch für Android-Handys
ja.
Oder Tablets, klar. Gibt es auch im Google Play Store.
Da habe ich es aber nicht gespielt, genau.
Nee, ich auch nicht. Aber nicht, dass es wieder heißt, es ist immer nur iOS.
Nein, wichtig. Wollte ich jetzt auch gerade nochmal sagen. Kostet 7 €. Was kostet das Brettspiel neu?
Was, 25 €?
Ja, da ist halt mehr Material drin. Ne? Also, wenn man Bock auf das Spiel hat, kann man sich beide getrost kaufen. Sind beide sehr schön. Braucht man aber beides, ist die Frage. Also, wenn man das Brettspiel schon hat, dann sollte man sich einfach fragen, bin ich einer, der dieses Spiel gerne alleine spielt? Weil dann ist es empfehlenswert. Wenn man es eher mit Leuten zusammenspielt, würde ich eher zur Brettspielvariante tendieren.
Naja, oder man sagt, na, ich zahle mal die 7 € und guck mir die App an. Mhm. Und wenn es dir gefällt, dann kauf und dir vorstellen kannst, das ist was für deine Freunde, was man mal abends irgendwie gemütlich spielen kann, dann holst du halt noch das Brettspiel. Also weißt du, 25 Eier für ein Brettspiel zu viert ins Kino, da zahlst du mehr. Und dann bist du 1,5 Stunden oder 2 weg und das war's. Aber am Spiel predige ich ja immer, da darf man nicht so auf den Preis gucken, weil du hast meistens einfach mehr davon.
Klar.
Mehr Spaß fürs Geld.
Aber 7 € ist für den, also 25 € bei Brettspielen ist ja schon eher die günstigere Klasse.
Ja.
Gehen ja meistens so
40. Also kann 50. auch 30 sein, nagel mich jetzt
ja, damit ja, drauf fest. Es ist kein 40-50 € Spiel auf jeden Fall. Und bei den Apps gehört es jetzt aber schon wieder zu den hochpreisigen Titeln im App Store. Das ist irgendwie interessant, diese Politik. Ja. Aber es ist auf jeden Fall wert. Also ich finde, da ist genügend Content drin, um diese 7 € zu rechtfertigen. Wenn man Brettspiele, Umsetzungen auf Tablets mag, dann kann man sich da getrost mal reingucken. Ich finde, es gibt sehr viel schlechte Brettspielumsetzungen, die gehört auf jeden Fall zu den besseren.
Ja, auf jeden Fall.
Wer hat denn gewonnen, als Blendor nominiert war? Welches Jahr war das? Welcher Jahrgang?
Das war letztes Jahr.
Also Cold Express, oder?
Ja.
Ja. Genau. Das könnte auch gut funktionieren auf dem iPad. Aber gut, das ist ein anderer Verlag.
Das, mein Freund, ist eine andere Geschichte.
Für einen anderen Podcast. Nee, Cold Express hat man ja sogar schon. Aber Codenames kommt als App, gell? Habe ich gehört.
Ja. Mhm. Hast du bei mir gesehen, ja?
Ja, genau. Ja. Da wollte ich jetzt überleiten. Wer mehr über Brettspiele hören möchte und auch du berichtest ja auch immer über die Apps, die dazu kommen, der schaut bei TrickTrack vorbei. Da findet man dich. Und allerlei News.
Genau. Ich möchte auch immer über den Tellerrand schauen. Also nicht wirklich nur Brettspiele, sondern eben auch mal das dahinter, das da drüber, witzige Sachen aus der Welt der Brettspiele, App-Umsetzungen. Das ist alles so ein Thema, was finde ich in den großen Spielerahmen passt. Ansonsten, ja. Aber es soll immer noch einen Brettspielkontext haben.
Wenn wir gerade dabei sind, über den dahinter zu gucken, magst du noch ein, zwei Sachen zu den Space Cowboys zu sagen? Ich finde, deren Portfolio, was sie jetzt so veröffentlicht haben, hat ja schon eine sehr große Bandbreite. Also von Splendor zu Time Stories ist ja schon auch ein großer Sprung so, gell, von der Zielgruppe.
Also die Space Cowboys selber sind, ist ein französischer Verlag und so, ich weiß nicht, du kennst den Film, oder? Mit den Space Cowboys. Nee. Nee, das ist so, das ist ein, keine Ahnung, wie heißt der denn nochmal? Auch schon eine einige Zeit länger. Aber es geht darum, dass irgendwie die Astronauten verkacken es und dann müssen irgendwie so alte, so Opa-Astronauten, Rentner-Astronauten dahin und die Sache halt nochmal gerade biegen, so von wegen, die Veteranen. Clint Eastwood, genau. Die alten Veteranen zeigen den jungen Hüpfern nochmal, wie es läuft. Mhm. Und im Prinzip, glaube ich, war das so die Motivation der Space Cowboys. Das sind alles so Redakteurs- und Verleger-Veteranen aus ganz verschiedenen Richtungen der französischen Szene, 4 oder 5 Jungs oder Herren, die vor ein paar Jahren gesagt haben, oh, wir probieren es jetzt nochmal neu, wir machen jetzt mal richtig gute Spiele. Als wenn nicht jeder sagen würde, wir machen richtig gute Spiele. Aber wir wollen nochmal unabhängig von irgendwelchem Druck, Vertrieb oder sonst was einfach die Sachen machen, auf die wir Bock haben. Richtig gut, richtig schön. Und ja, das kam eigentlich, fand ich, bis jetzt ganz gut rüber.
Ja, also sie haben sogar Kinder. Time Stories ist super. Elysium hat mir ganz gut gefallen. Ist auch so ein Engine-Building-Spiel, gell?
Genau. Und Black es sieht immer fun.
Okay, war tolles Material.
Ja, also es ist halt, man merkt, es ist ein französischer Verlag. Hm. Französische Spiele sehen immer, die legen immer besonders viel Wert auf Optik. Hm.
Das merkt man.
Ja. Ja, also es muss halt schön aussehen. Das finde ich ganz toll. Sehr vorbildlich. Sie haben noch ein Kinderspiel gemacht, Crossing. Mhm. Ja, und aber ich glaube, das Hauptprojekt war bis jetzt, waren wirklich Splendor, weil da haben sie viel, viel Vorabarbeit reingesteckt und natürlich auch Time Stories.
Da geht's ja auch fleißig weiter. Ne? Gut, dann unterhalten wir uns demnächst hoffentlich über die nächste App, die erscheint, vielleicht Codenames oder so.
Ja.
Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss! Ciao!